Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job.
Hallo und herzlich willkommen zum Preventa Arbeitsschutz Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das in Unternehmen oft tabuisiert wird, aber von großer Bedeutung ist. Sucht und Suchtprävention in Betrieben. Mein Name ist Andrea Leipelt und ich freue mich, heute wieder mit Dr. Ingo Leipelt zu sprechen. Hallo Ingo.
Hallo Andrea. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, das Thema Sucht am Arbeitsplatz ist leider nach wie vor ein Bereich, der häufig unterschätzt wird. Doch gerade für Unternehmen ist es wichtig, nicht nur rechtlich, sondern auch präventiv und im Umgang mit betroffenen Mitarbeitenden gut aufgestellt zu sein.
Stellen Sie sich einen typischen deutschen Betrieb vor. Montagmorgen. Die Kaffeemaschine rattert. Der Bildschirm flackert. Das Protokoll der letzten Teamsitzung ist noch geöffnet. Alles scheint in Ordnung. Und doch, unter der Oberfläche ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten. In einem Büro, das aussieht wie jedes andere, sitzt ein Mitarbeiter. Nennen wir ihn Herr M. Er war einst zuverlässig, klug, geschätzt. Aber in den letzten Monaten hat sich etwas verändert. Seine Augen wirken müde. Seine Pünktlichkeit ist unzuverlässig geworden. Kollegen flüstern und jeder fühlt, dass etwas nicht stimmt. Doch keiner sagt etwas. Warum?
Weil es ein Monster gibt, ein unsichtbares. Es lebt nicht im Serverraum, sondern in der Psyche der Menschen. Es heißt Sucht. Und es gedeiht dort, wo Ordnung versagt, wo Strukturen versäumen, Verantwortung zu übernehmen. Dieses Monster ist nicht neu und es hat viele Gesichter. Alkohol, Tabletten, Internet, Arbeit, Kontrolle. Aber sein Prinzip ist immer dasselbe. Es lockt mit kurzfristiger Linderung und fordert langfristige Zerstörung. Das Tragische, wir sehen es oft, aber wir handeln nicht. Warum?
Weil wir Angst haben. Angst, jemanden zu konfrontieren. Angst, etwas Falsches zu sagen. Angst, dass wir selbst auch irgendwo süchtig sind. Nach Anerkennung, nach Ruhe, nach dem Gefühl, alles im Griff zu haben. Aber genau hier beginnt die Verantwortung. Nicht nur die des Betroffenen, sondern auch die des Systems, des Unternehmens, der Führungskräfte.
Was wir brauchen, ist Mut. Nicht aggressiver, sondern verantwortungsvoller Mut. Der Mut, ein Gespräch zu führen, wie es später noch im Podcast beschrieben wird. Nicht anklagend, sondern helfend. Nicht um zu kontrollieren, sondern um zu retten. Das ist eine Heldenreise im Kleinen.
Der Chef, der sagt, mir ist etwas aufgefallen und ich sorge mich, stellt sich dem Chaos. Er geht freiwillig in die Höhle des Drachen. Das ist archetypische Handlung. Der Ruf zur Ordnung. Die Verteidigung des Sinns, die Dienstvereinbarungssucht, das ist nicht nur ein Dokument. Es ist der Schwur des Stammes, dass wir nicht wegschauen, dass wir das Monster benennen und einen Pfad aus der Dunkelheit anbieten. Der Stufenplan, das ist eine Landkarte durch das Unterbewusstsein. Erst ein Gespräch, dann noch eines, dann klare Konsequenzen, aber immer mit ausgestreckter Hand, nicht mit der Faust.
Und was ist die Belohnung am Ende dieser Reise? Vielleicht ein geretteter Mitarbeiter. Vielleicht ein Team, das gelernt hat, füreinander einzustehen. Und vielleicht ein Betrieb, der nicht nur effizient, sondern auch menschlich ist. Aber vor allem eine Kultur, die dem Chaos nicht kampflos das Feld überlässt. Suchtprävention ist nichts weniger als der Versuch, Ordnung in eine Welt zu bringen, die immer versucht, uns ins Chaos zurückzuziehen. Sie ist eine moralische Aufgabe, eine psychologische und, wenn sie gut gemacht ist, auch eine zutiefst sinnstiftende.
Folgende Themen wollen wir heute besprechen. Rechtliche Regelungen zur Suchtprävention in Betrieben,
häufige Suchtformen,
Mitarbeitergespräche führen,
Dienstvereinbarungssucht,
der Stufenplan.
Auswirkungen auf Mitarbeitende und Unternehmen.
Ja, Ingo, lass uns doch mal mit den rechtlichen Grundlagen starten. Was müssen Unternehmen in Deutschland beachten, wenn es um Suchtprävention am Arbeitsplatz geht?
Gute Frage, Andrea. Unternehmen sind verpflichtet, für die Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu sorgen. Das ergibt sich unter anderem aus dem Arbeitsschutzgesetz. Hierzu zählt auch, Gesundheitsgefährdungen durch Suchtmittel zu verhindern oder zu minimieren. Besonders relevant ist in diesem Zusammenhang auch das Arbeitssicherheitsgesetz sowie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Dienstvereinbarungen, wie zum Beispiel eine Dienstvereinbarung Sucht, können diese gesetzlichen Anforderungen weiter konkretisieren. Keine Angst, liebe Zuhörende, das müssen Sie sich jetzt nicht merken. Wir haben wie immer alle relevanten Informationen in den Shownotes verlinkt.
Wichtige Aufgaben des Arbeitgebers sind: erstens die Gefährdungsbeurteilung. Der Arbeitgeber muss mögliche Gefährdungen für die Gesundheit der Beschäftigten einschließlich Suchtmittelkonsum ermitteln und entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen. Und die Fürsorgepflicht. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei Verdacht auf Suchtprobleme sensibel und unterstützend zu handeln. Dabei können Hilfsangebote wie betriebliche Beratungsstellen oder externe Fachstellen bereitgestellt werden.
Auch die Arbeitnehmenden haben laut Arbeitsschutzgesetz Pflichten. Dazu gehören Eigenverantwortung. Alle Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten für ihre eigene Sicherheit und Gesundheit Sorge zu tragen. Dazu gehört, dass sie ihren Arbeitsplatz nicht unter Einfluss von Suchtmitteln betreten. Und die Mitwirkungspflicht. Arbeitnehmende müssen den Arbeitgeber bei Maßnahmen zur Sicherheit und Gesundheitsschutz unterstützen, zum Beispiel durch das Einhalten von Sicherheitsanweisungen und die Nutzung von angebotenen Präventionsmaßnahmen.
Was sind eigentlich die häufigsten Suchtformen, denen Unternehmen begegnen?
Ganz klassisch: Alkohol und Medikamente, aber auch Drogen und immer mehr Verhaltenssüchte wie Glücksspiel, Internet oder Social Media. Die kann man schwerer erkennen, aber sie sind genauso ernst zu nehmen.
Sucht hat viele Gesichter. Wie würdest du sie generell definieren?
Als wiederholtes Verhalten oder Substanzgebrauch trotz negativer Konsequenzen. Oft geht es nicht nur um Stoffe wie Alkohol oder Drogen, sondern auch um Zwänge wie Spielen oder ständiges Online-Sein.
Alkohol zum Beispiel. Der Übergang zur Abhängigkeit ist oft schleichend, oder?
Genau. Es fängt harmlos an, aber irgendwann braucht der Körper den Alkohol, um überhaupt zu funktionieren. Und das macht's so gefährlich.
Und bei den harten Drogen?
Da kommt zusätzlich die schnelle Toleranzentwicklung hinzu. Man braucht immer mehr für dieselbe Wirkung, mit teils gravierenden körperlichen und psychischen Folgen.
Verhaltenssüchte dagegen sind oft unsichtbar. Nehmen wir Spielsucht. Sie beginnt harmlos und wird dann zum Zwang.
Richtig. Und weil keine körperliche Abhängigkeit da ist, fällt sie oft erst spät auf, obwohl die psychische Bindung extrem stark ist.
Ähnlich ist es bei Internetsucht. Man ist ständig online, verliert sich in Social Media und merkt gar nicht, wie das echte Leben darunter leidet.
Vor allem junge Menschen sind gefährdet. Die ständige Verfügbarkeit macht's schwer, sich zu entziehen. Und ehe man's merkt, steckt man in einer Suchtspirale.
Und dann ist da noch die Arbeitssucht, oft sogar gesellschaftlich anerkannt.
Ja, das ist das Perfide. Dauerleistung gilt als Tugend, obwohl sie krank machen kann. Am Ende steht oft Erschöpfung und Isolation.
Und es gibt noch viele andere. Kaufsucht, Sexsucht, Nikotinabhängigkeit, die Liste ist lang.
Was sie alle verbindet: das Gefühl, nicht mehr selbst zu entscheiden, und die Scham, die damit einhergeht. Das macht es so schwer, Hilfe zu suchen.
Und genau deshalb ist Suchtprävention so wichtig. Nicht nur für Betroffene, sondern auch für ihr Umfeld. Wie kann der Unternehmer Sucht des Mitarbeiters erkennen? Was sind die Symptome?
Suchtprobleme äußern sich häufig in verschiedenen Symptomen, die körperlich, psychisch oder auch sozial auftreten können. Es ist wichtig, dass Führungskräfte sensibilisiert werden, diese Anzeichen frühzeitig zu erkennen, ohne jedoch vorschnelle Urteile zu fällen. Körperliche Symptome sind zum Beispiel häufiges Zittern oder unkontrollierte Bewegungen, geringe Körperpflege oder Vernachlässigung des äußeren Erscheinungsbildes, gerötete Augen, erweiterte oder verengte Pupillen, starker Geruch nach Alkohol oder andere Substanzen.
Psychische Symptome sind oft Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit, verminderte Leistungsfähigkeit, Stimmungsschwankungen, Gereiztheit oder Aggressivität, Depressionen oder Rückzug von sozialen Kontakten, unrealistische Selbsteinschätzung, Verleugnung oder Bagatellisierung des eigenen Verhaltens.
Zu den sozialen Symptomen zählen häufige Fehlzeiten oder unentschuldigtes Fernbleiben, häufige Krankmeldungen, insbesondere montags oder nach Wochenende, Auffälligkeiten im Umgang mit Kollegen oder Kolleginnen, zum Beispiel Konflikte, Misstrauen oder Isolation, Leistungseinbrüche oder zunehmende Arbeitsfehler.
Dann gibt es noch verhaltensbezogene Symptome wie unregelmäßiges Arbeiten, plötzlicher Leistungsabfall, Verstecken von Alkohol oder anderen Suchtmitteln am Arbeitsplatz, häufige Pausen oder unerklärliches Verschwinden während der Arbeitszeit, Lügen oder Ausreden, um Fehlzeiten oder Leistungseinbrüche zu erklären. Führungskräfte sollten geschult werden, diese Anzeichen zu erkennen und sensibel sowie unterstützend damit umzugehen. Ein Verdacht sollte nicht direkt zu Vorwürfen führen, sondern zu einem klärenden und hilfsbereiten Gespräch. Wenn Unternehmen den Verdacht haben, dass ein Mitarbeiter suchtgefährdet ist, wie sollte ein solches Gespräch geführt werden?
Nun, das ist ein sensibler Bereich. Grundsätzlich sollte ein solches Gespräch immer mit Respekt und Wertschätzung geführt werden. Das Ziel ist es, Hilfe anzubieten und keine Schuldzuweisung zu machen. Wichtig ist es, klare Beobachtungen und Fakten anzusprechen und auf Hilfsangebote hinzuweisen. Und um das zu veranschaulichen, führen Andrea und ich jetzt ein kleines Rollenspiel vor. Andrea spielt die Frau Neumann, Bereichsleiterin, ruhig, humorvoll, klar in der Kommunikation, eine Art mütterlicher Mentor. Und ich spiele den Herrn Köhler, klug, verletzlich, ironisch, mit einem Hang zur Selbstsabotage.
Der Ort, ein kleines Besprechungszimmer. Fensterscheibe mit Milchglas, Thermoskanne auf dem Tisch, zwei Gläser, eine leise Uhr im Hintergrund. Na, Herr Köhler, schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
War das jetzt eine Einladung oder eine Vorladung?
Sagen wir, ein Gespräch zwischen zwei Menschen, die öfter miteinander reden sollten und es irgendwie nie tun.
Das klingt ganz nach einem Bewerbungsgespräch für den Betriebsrat oder nach einer Intervention. Beides macht mir Angst.
Dann ist das hier vielleicht sogar noch wichtiger. Ich fange einfach mal an. Mir ist aufgefallen, dass Sie sich verändert haben. Und nicht zum Besseren, Herr Köhler.
Verändert? Ach, ich nenne das lieber, ich bin realistischer geworden. Früher habe ich noch geglaubt, dass Arbeit etwas wie Sinn geben kann. Heute bin ich halt pünktlich. Meistens.
Sie fehlen öfter. Manchmal unangekündigt. Und wenn Sie da sind, dann sind Sie nicht da. Ich beobachte das jetzt seit Wochen. Es geht nicht um Fehler. Es geht um Sie.
Sie meinen den müden Typen, der morgens mit geröteten Augen am Kopierer steht, sich zweimal Kaffee zieht und so tut, als wäre alles normal?
Genau, den meine ich. Und ich frage mich, wie viel Kraft kostet es jeden Tag, dieses Schauspiel aufrechtzuerhalten?
Wissen Sie, was das Schlimmste ist? Ich wache morgens auf und mein erster Gedanke ist nicht mehr, was habe ich heute vor, sondern wie komme ich durch den Tag, ohne dass jemand merkt, dass ich innerlich brenne wie eine durchgeknallte Sicherung.
Das klingt erschreckend ehrlich und vertraut. Ich habe vor Jahren einen Kollegen verloren. Nicht an eine Kündigung, sondern an sich selbst. Er hat zu spät Hilfe angenommen. Ich will das bei Ihnen nicht wieder erleben.
Also geht's jetzt um Sucht?
Nein, es geht um Verantwortung. Um den Punkt, an dem ein Mensch aufhört, sich selbst ernst zu nehmen und stattdessen nur noch funktioniert. Ob da Alkohol im Spiel ist oder Dauerstress, spielt erstmal keine Rolle. Aber wenn Sie ehrlich zu sich sind, ist da was?
Nun, ich trinke, ja, abends. Nicht jeden Abend, aber oft genug. Und nicht, um zu feiern, sondern um nichts zu fühlen. Und morgens ist alles wieder da, nur dumpfer.
Danke für Ihre Offenheit. Wirklich. Das ist kein Schuldeingeständnis. Das ist der Moment, in dem was beginnen kann.
Ja, aber was? Ich habe jetzt keine Lust, mit einem Flyer zum Suchthilfezentrum unterm Arm durch den Flur zu laufen.
Müssen Sie nicht. Aber wir können ein paar Dinge anstoßen. Gespräch mit dem Betriebsarzt, anonyme Beratung, vielleicht auch eine Pause, die mehr bringt als 2 Wochen Resturlaub.
Und was sagen die Kollegen?
Dass sie mutig waren und klug genug, rechtzeitig etwas zu verändern. Sie müssen nicht erzählen, was los ist. Aber sie können zeigen, dass auch Führung auf Augenhöhe möglich ist, selbst wenn man nicht oben sitzt.
Klingt fast zu menschlich für diesen Laden.
Vielleicht ist das der Fehler, den wir alle gemacht haben. Wir haben verlernt, dass Menschlichkeit im System nicht der Ausnahmefall ist, sondern die Rettungsleine.
Also was machen wir jetzt?
Jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee. Dann vereinbaren wir einen nächsten Schritt. Und dann machen wir weiter. Langsam, ehrlich und ohne Show.
Sie wissen, dass ich Sie in 2 Wochen vielleicht wieder enttäusche?
Dann enttäuschen Sie mich, aber bitte ehrlich. Ich komme damit klar. Solange Sie nicht wieder verschwinden, auch vor sich selbst nicht.
Deal.
Manche Gespräche ändern nichts. Und manche verändern alles. Obwohl keiner laut geworden ist. Weil jemand zugehört hat. Und jemand gesprochen hat zwischen den Zeilen. Ein oft genannter Begriff ist die Dienstvereinbarung Sucht. Was genau versteht man darunter?
Eine sehr gute Frage, Andrea. Eine Dienstvereinbarung Sucht ist quasi ein betriebsinternes Regelwerk, eine Art Fahrplan, wie Unternehmen mit suchtgefährdeten oder bereits süchtigen Mitarbeitenden umgehen. Sie legt fest, wie Prävention aussieht, wie man Gespräche führt und auch, welche Konsequenzen es geben kann.
Also eine Mischung aus Hilfe und klaren Regeln.
Ganz genau. Wichtig ist vor allem, diese Vereinbarung muss transparent, verständlich und verbindlich sein, sonst funktioniert sie nicht.
Magst du mal skizzieren, wie so eine Vereinbarung konkret aussehen kann?
Gerne. Der Aufbau ist meistens recht strukturiert. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Erstens Präambel. Da steht das Ziel drin, nämlich die Gesundheit der Mitarbeitenden zu schützen und im Ernstfall Hilfe anzubieten. Zweitens der Geltungsbereich. Sie gilt für alle, diese Dienstvereinbarungssucht, nicht nur für einzelne Abteilungen. Drittens Prävention. Dazu gehören Schulungen, Aufklärungskampagnen, Infomaterial. Also Aufklärung statt Wegschauen. Viertens Erkennen und Ansprechen. Führungskräfte sollen geschult werden, damit sie frühzeitig Signale erkennen und sensibel reagieren können. Fünftens Unterstützungsangebote. Das ist der Teil mit den Hilfen, interne Beratungsstellen, externe Fachstellen, auch Selbsthilfegruppen. Sechstens Konsequenzen. Wenn trotz Unterstützung keine Veränderung eintritt, können auch arbeitsrechtliche Schritte folgen. Und siebtens Vertraulichkeit. Und das ist ganz wichtig. Alles, was in diesem Prozess besprochen wird, bleibt vertraulich.
Ingo, du hast vorhin den Stufenplan erwähnt. Was genau ist das denn?
Der Stufenplan ist sozusagen ein klarer Fahrplan für den Umgang mit suchtauffälligen Mitarbeitenden. Der hilft, strukturiert, fair und rechtssicher vorzugehen.
Wie läuft das konkret ab?
In der ersten Stufe gibt es ein informelles Gespräch, ohne Druck, aber mit klarer Ansprache der Auffälligkeiten. Ziel: Unterstützung anbieten.
Und wenn sich nichts ändert?
Dann folgt Stufe 2, ein weiteres Gespräch, bei dem man auf die erste Unterhaltung Bezug nimmt, wieder mit dem Angebot zur Hilfe, aber auch mit mehr Klartext.
Klingt nach einem Balanceakt.
Ist es auch. Wenn trotzdem keine Veränderung eintritt, kommt Stufe 3, die schriftliche Abmahnung. Die mögliche Kündigung wird deutlich gemacht.
Und als letzte Konsequenz?
Stufe 4, die Kündigung. Wenn alle Hilfsangebote ausgeschlagen wurden und das Verhalten weiterhin problematisch ist, aber das ist wirklich das letzte Mittel.
Was braucht es denn grundsätzlich, damit Suchtprävention im Betrieb gut funktioniert?
Ganz entscheidend ist die Früherkennung. Führungskräfte müssen geschult sein, Auffälligkeiten früh zu erkennen und vor allem anzusprechen.
Also Sensibilisierung statt Wegschauen.
Ganz genau. Je früher man reagiert, desto besser die Chancen auf Veränderung. Und da kommt auch betriebsinterne Unterstützung ins Spiel.
Du meinst Suchtberatung, Betriebsarzt und Co.?
Ja, als erste Anlaufstellen. Am besten mit garantierter Vertraulichkeit, damit die Mitarbeitenden auch Vertrauen fassen können.
Und was ist mit Gesundheitsförderung?
Ein starker Pfeiler. Angebote zu Bewegung, Stressbewältigung oder mentaler Gesundheit können immer helfen, riskantem Verhalten vorzubeugen.
Und wenn jemand nach einer Therapie zurückkehrt?
Dann braucht es klare Regelungen zur Wiedereingliederung mit Rückhalt und Struktur, damit die Person nicht sofort wieder im alten Muster landet.
Und wie wichtig ist das Arbeitsklima insgesamt?
Sehr. Eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur senkt das Risiko für Suchterkrankungen. Mitarbeitende müssen sich als Teil des Ganzen fühlen und nicht als austauschbare Nummer.
Und rechtlich?
Datenschutz ist Pflicht. Genauso wie der Verzicht auf Stigmatisierung. Sucht ist eine Erkrankung und keine Charakterschwäche.
Und was ist das Fazit?
Eine gute Suchtprävention ist keine Einzelmaßnahme, sondern ein ganzheitlicher Ansatz mit klaren Regeln, ehrlichen Gesprächen und echter Fürsorge. Das nützt nicht nur den Betroffenen, sondern dem ganzen Unternehmen.
Das war's auch schon mit dieser Folge unseres Podcasts zum Thema Sucht und Suchtprävention.
Wir hoffen, ihr konntet wertvolle Einblicke gewinnen und vielleicht konnte euch auch der ein oder andere Denkanstoß erreichen. Suchtprävention ist ein Thema, das uns alle betrifft, ob direkt oder indirekt.
Ja, ich denke, es ist wichtig, immer wieder zu betonen, wie entscheidend präventive Maßnahmen sind. Jeder kleine Schritt kann einen großen Unterschied machen.
Absolut. Und vor allem, wenn wir als Gesellschaft zusammenarbeiten und das Thema offen ansprechen. Das hilft nicht nur den Betroffenen, sondern uns allen.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns, hinterlasst eine Bewertung und teilt den Podcast mit Freunden oder Kollegen, die das Thema ebenfalls interessieren könnte. Wir freuen uns, euch in der nächsten Episode wiederzuhören. Bleibt gesund und passt gut auf euch auf. Eure Andrea Leipelt.
Ja, bleibt gesund, bleibt zuversichtlich, bleibt trocken. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Ingo Max Leipelt.